Was für ein Gott. Das war gerade das Lied. Was für ein Gott. Und letzte Woche sind wir eingestiegen bei diesem Thema der Anbetung. Begeistert sein von der Größe Gottes. Und für mich wäre eigentlich jetzt erstmal die Einstiegsfrage, wie sieht es mittlerweile aus? Bist du begeistert von der Größe Gottes? Was macht es für dich aus, dass du an diesen großen Gott glaubst, den wir gerade schon besungen haben, den wir gerade schon die Ehre gegeben haben, den viele von uns, die wir heute hier sind, eigentlich kennen? Ganz anders als damals die Athener, das hatten wir uns ja letzte Woche angeguckt, wie Paulus zu den Athenern kommt und ihnen erstmal zeigen muss, wer ist Gott eigentlich? Ihr habt dann einen Altar, da steht ein Schild für den unbekannten Gott. Und er hat ihn Gott erstmal vorgestellt und ihnen ein Bild davon gezeichnet, wer Gott eigentlich ist und vor allem, was Gott mit ihnen zu tun hat. Und letzte Woche, als wir nach Hause gefahren sind, hatte Fine gesagt, okay, also das macht sie häufiger, so wie war ihr Eindruck zur Predigt? Und da hat sie gesagt, ja, so ein bisschen fehlt jetzt noch das Wie, also was mache ich jetzt damit? Wie kann ich denn jetzt Anbetung leben? Wie kann dieser Lebensstil irgendwo auch im Leben verankert werden? Und genau das soll heute eigentlich der zweite Teil zu diesem Thema der Anbetung sein, nämlich das Entdecken der Vielfalt von Anbetung. Wir wollen es entdecken, wir wollen lernen, es zu leben und vor allem als ein riesiges Geschenk wahrzunehmen, dass Anbetung auf so viele verschiedene Art und Weise möglich ist. Und auch wenn das viele Jahre vor dieser Begegnung zwischen Paulus und den Athenern stattgefunden hat, gibt es eine Begegnung von Jesus, die eigentlich sehr gut diesen Gedanken des unbekannten Gottes aufgreift. Und zwar die Begegnung zwischen Jesus und der Samaritanerin. Denn auch dort geht es darum, dass Jesus ihr deutlich macht, Gott kennst du eigentlich gar nicht wirklich. Und dann spricht er weiter darüber, wie er Anbetung versteht. Und da möchte ich gerne mit euch heute hineinspringen. Johannes 4 ist das. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Das sagt die Samaritanerin zu Jesus. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Etliche von uns werden wissen, dass das mit den Juden, den Samaritanern immer ein bisschen problematisch war. Und das haben wir, glaube ich, von hier vorne auch schon häufiger gesagt, dass das zwei Volksgruppen waren, die nicht so wirklich zueinander gefunden haben. Einmal, weil sie einfach eine unterschiedliche Glaubensgrundlage hatten. Die Samariter, die hatten die 5 Bücher Mose und das war für sie die Basis ihres Glaubens. Und die Juden haben gesagt, nein, wir sehen die Propheten, wir sehen noch die Psalmen neben diesen 5 Büchern Mose als etwas ganz Verbindliches, als das Wort Gottes, nach dem wir uns ausstrecken wollen, nach dem wir leben wollen. Gleichzeitig gab es auch so manche Verfälschung bei den Samaritern, wo die Juden nicht mitgehen konnten. Und ganz, ganz dickes Problem, das wird hier direkt am Anfang angesprochen, nämlich dass die Samariter der Meinung waren, dieser Berg Gerazim, das ist der Berg, von dem hier in dem ersten Vers gesprochen wird, der Berg Gerazim, er ist der Berg, auf dem Gott angebetet werden will. Und die Juden sagten aber, nein, Jerusalem ist der Ort, wo Gott angebetet werden will, dort, wo Gott wohnt. Und da merkt man natürlich schon, da prallen zwei absolute Fronten aufeinander. Und gerade wenn Menschen so existenzielle Wahrheiten über ihren Glauben haben, an denen sie nicht wackeln können und auch nicht wollen, dann entsteht ein Konflikt. Und genau hier spricht Jesus mit dieser Frau über diesen Konflikt. Sagt ihr in Vers 21 und 22, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Jesus sagt, es kommt diese Zeit, wo wir nicht mehr darüber streiten müssen, ob jetzt Gott auf diesem Berg wohnt oder Gott hier in Jerusalem wohnt, ob er dort auf Gerizim angebetet werden will oder dort in Jerusalem angebetet werden will. Dieser Streitpunkt, der jetzt gerade zu einem Riesenkonflikt führt, der wird irgendwann nicht mehr gelten. Da brauchen wir uns nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, weil wir uns viel mehr neu fokussieren müssen auf das, was wirklich wichtig ist. Und gleichzeitig sagt er ähnliche Worte, wie auch Paulus sie zu den Athenern letzte Woche sagte, du weißt eigentlich nicht wirklich, wen du anbetest. Du weißt eigentlich gar nicht, um was es wirklich geht. Und dann spielt er natürlich auf die Wahrheiten an, die sie einfach verinnerlicht haben. Und was ich hier auf jeden Fall unglaublich spannend finde, dass das für uns eigentlich nicht so weit weg ist. Dieser schwere Konflikt, der zwischen den Samaritern und den Juden da war, wo sie gesagt haben, wir haben eigentlich unsere Glaubens-, unsere Anbetungsüberzeugung, aber wenn wir damit aufeinandertreffen, merken wir, irgendwie passt das nicht zusammen. Wir haben das Gefühl, dass es nicht zusammengehört, aber Jesus sagt doch, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr über diese Grenzen, das, was uns scheinbar trennt, diskutieren müssen, sondern es wird darum gehen, dass Gott selbst angebetet wird. Und das ist manchmal für mich zumindest das Gefühl, wenn ich in unsere Gemeindelandschaft gucke, in unsere Gottesdienstlandschaften hineingucke, wo ich das Gefühl habe, hier prallen manchmal Welten aufeinander und je nach Standpunkt hat man das Gefühl, wie soll das zusammenpassen? Und ich glaube, wir alle miteinander sind da häufig absolut die Samariter, absolut die Juden, die total in ihren Denkschematern gefangen sind. Wir glauben, dass es nur eine bestimmte Form vielleicht der Anbetungsmusik geben kann. Wir glauben vielleicht, dass es nur eine Form geben kann, wie wir auch körperlich zeigen können, dass ja, wir Gott anbeten. Bei uns tun wir das meistens sitzend, indem wir hier in den Reihen sitzen und die Anbetungslieder singen. In anderen Gottesdiensten und in anderen Kirchen wird es wiederum ganz anders gelebt, gefeiert. Und sie haben so etwas wie eine Kultur entwickelt, so wie wir auch eine Gottesdienst- und Anbetungskultur entwickelt haben, ob bewusst oder unbewusst, aber sie ist definitiv da. Und alles, was erstmal dagegen strömt, ist erstmal ja, schwierig anzunehmen, schwierig sich darauf einzulassen. Aber wenn wir heute über diese Vielfalt der Anbetung sprechen, dann geht es mir darum, dass wir einen weiten Blick dafür bekommen, wie Gott sich eigentlich Anbetung vorstellt. Und vor allem bin ich davon überzeugt, dass Gott ein viel, viel weiteres Herz für Anbetung hat, als wir manchmal haben. Und das finde ich spannend, wenn wir diese Verse hier lesen. In welchen Formen sollen wir das Abendmahl feiern? In welchen Formen findet Anbetung statt? Die Leute, die seit anderthalb Jahren bei K5 mit dabei sind, haben mit etwas Neuem, oder für die meisten wird es neu gewesen sein, sich auseinandersetzen müssen. Nämlich, dass während der Veranstaltung immer wieder auch Tänze stattgefunden haben auf der Bühne. Und ich weiß von vielen, auch mir geht es so, das ist ganz schwierig irgendwie einzuordnen. Wie gehe ich denn damit um, dass da auf einmal Tänze stattfinden, Anbetungstänze? Was hat es denn damit auf sich? Und das Momentum College, eine neue Form der Bibelschule, hat das sogar als expliziten Ausbildungsweg integriert in ihr Ausbildungssystem, dass sie sagen, hey, wenn du deine Tanzfähigkeit entwickeln willst und sie auch zur Ehre Gottes einbringen willst, dann kannst du zu uns kommen. Wir helfen dir, das zu entwickeln. Ist das jetzt etwas Schräges? Etwas, ja, wie denkt Gott eigentlich darüber? Und vor allem, wie gehe ich auch damit um? Und deswegen finde ich persönlich das auch immer wieder so faszinierend, in unterschiedlichen Gottesdiensten unterwegs zu sein. Oder was ist mit dem Punkt, Gott die Ehre zu geben, indem ich mich vorne hinstelle und aus meinem Leben erzähle, was Gott in meinem Leben tut? Wir würden vielleicht sagen, indem wir Zeugnis geben. Wie schnell, und da können wir uns, glaube ich, alle mal hinterfragen, sind wir in dem Gedanken dabei, stellt die Person sich jetzt selbst in den Mittelpunkt oder wird Gott hier in den Mittelpunkt gestellt? Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken. Aber Zeugnis geben und etwas von dem weiterzugeben, was Gott in deinem Leben tut, ist eine Form der Anbetung. Wenn du für dich klar hast, ich möchte hier Gott groß machen, ich will Gott und sein Handeln hervorheben, damit jeder, der zuhört, mitbekommt, wer dieser Gott ist. Damit jeder, der zuhört, Gott mehr und mehr kennenlernt. Das, was das eigentliche Problem bei den Athenern war, das eigentliche Problem hier bei den Samaritern war, dass sie Gott nicht wirklich kannten. Neben dem, dass wir in unserer Anbetung Gott groß machen, haben wir auch die Möglichkeit, in unserer Anbetung Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Durch das, was wir über unseren Gott aussagen, durch das, was wir über unseren Gott deutlich machen. Das ist Anbetung. Und ich glaube, dass es für jeden von uns einfach auch ein lebenslanger Dauerprozess sein muss, für uns persönlich Gott immer besser kennenzulernen, sodass das eben sich dann auch in unserer Anbetung widerspiegeln kann. Und ich möchte gleich mit euch so ein bisschen auch an unterschiedlichen Stellen der Bibel entdecken, wie Gott dort Anbetung sieht, wie Anbetung gelebt wird. Damit auch unser Herz breit wird für das, was wir unter Anbetung kennen oder auch leben wollen. In den nächsten beiden Versen, die lese ich einfach nochmal vor. Aber die Zeit kommt, sagt Jesus, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Also es geht darum, dass die Menschen Gott als ihren Vater erkennen. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die wahren Anbeter machen jetzt zwei Dinge aus. Zum einen sind sie vom Geist Gottes erfüllt, zum anderen beten sie in der Wahrheit an. Jeder Christ, der sich entscheidet für ein Leben mit Gott, der darf wissen, der Heilige Geist lebt in dir. Und der Heilige Geist ist es auch, der diese Leidenschaft für Jesus in uns ja, zum Brennen bringt und der uns dahin bringen will, dass wir Gott die Ehre geben. Deshalb können wahre Anbeter auch nur die sein, die Gott bereits kennengelernt haben und etwas von dem gespürt haben, entdeckt haben, wie Gott wirklich ist. Und es geht dabei eben um unser Herz. Der Heilige Geist lebt in uns, er will unser Herz verändern, er will das, was wir empfinden, verändern, dass wir das, was wir auch mit geistlichen Augen sehen, verändern. Und ich glaube, dann werden wir auch die Vielfalt der Möglichkeiten ganz anders anfangen wahrzunehmen. Wenn es eben darum geht, Gott, was soll da eigentlich gerade ausgedrückt werden? In der Anbetung soll das nach außen gekehrt werden, was in unserem Herzen eigentlich gerade stattfindet. In unserer Anbetung, durch das, was wir aussagen, was wir singen, durch das, wie wir uns vielleicht im Lobpreis verhalten, indem wir vielleicht aufstehen, indem wir vielleicht die Hände heben, indem wir vielleicht anfangen zu klatschen, wollen wir das ausdrücken, was Gott bereits in uns bewegt hat und angesprochen hat. Wann hast du das letzte Mal auf den Knien gelegen vor Gott, um deutlich zu machen, Gott, dir allein die Ehre? Als ich ungefähr 12 war, hat mein Papa mich ab und zu mit in die Gebetsstunde damals genommen, bei uns in die Gemeinde. Das war für mich in erster Linie immer der Grund, länger aufbleiben zu können. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber eins der bemerkenswertesten, auch im Nachhinein, das bemerkenswerteste Erlebnis dabei war nicht, dass die Gebetsstunde, dass ich die so klasse fand. Ganz ehrlich, als 12-Jähriger fand ich die langweilig. Ja, das war einfach nicht mein Platz. So habe ich das damals empfunden. Aber was mich beeindruckt hatte, das war der einzige Ort, wo ich es jemals erlebt habe, dass die Leute, wenn sie gebetet haben, sich alle, die sie da waren, auf die Knie gesetzt haben und kniend ihrem Gott die Ehre gegeben haben. Habe ich nur in diesem Kontext dort kennengelernt, von damals bis heute, dass sie sich alle hingekniet haben. Und ich als 12-Jähriger geguckt habe, wo kriege ich ein Kissen her, weil die Gebetszeiten immer so lang waren, wo ich mich dann weiter drauf knien konnte. Weil es ihnen wichtig war, durch das, wie sie sich Gott jetzt gegenüber geben, also äußerlich, wollten sie auch deutlich machen, Gott, ich will mich jetzt einfach dir ganz hingeben. Ich möchte mich jetzt vor dir hinknien. Ich möchte meine Gebete jetzt an dich richten, wo ich weiß, vor dir, du bist der Einzige, vor dem ich mich wirklich verneigen will. Das war die Haltung, die sie dorthin gebracht hat, zu sagen, okay, hier knie ich mich jetzt vor meinem Gott. Eine äußere Haltung, die das Innere widergespiegelt hat. Und ich möchte euch gerne noch 2, 3 andere Beispiele geben, die wir auch jetzt mal in der Bibel wiederfinden können. Von dem, was ich teilweise schon angesprochen habe, aber auch darüber hinaus. Zunächst Psalm 43, die Verse 4 und 5. Denn deine Güte ist besser als das Leben, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang, im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ich habe gerade etwas über das Zeugnis geben gesagt. Durch das, was ich über meinen Gott sage, ob im Lobpreis oder in dem, wie ich vielleicht einfach im 1:1 mit jemandem rede und auch über Gott rede, möchte ich Gott groß machen, möchte ich ihm die Ehre geben, ich will ihn loben. Und ich glaube, dass uns das einfach auch eine Motivation sein kann, offener damit umzugehen und zu sagen, okay, wenn ich etwas weitergebe von dem, was Gott in meinem Leben tut, dann möchte ich Gott loben. Es soll mich nicht interessieren, was vielleicht andere Leute denken, was mir vielleicht unterstellt wird, unbewusst oder bewusst. Ich gebe etwas weiter, weil ich meinen Gott loben möchte und ihm danken will für das, was er in meinem Leben tut. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Im Gebet, der Matthias hat es eingänglich gesagt, gibt es Momente, wo wir Dinge nicht verstehen oder auch uns fragen, wie geht es weiter? Und auch gerade in diesen Situationen dürfen wir uns an Gott wenden, mit allem, was uns bewegt. Aber ich glaube, wir können das noch mehr verstärken, wenn wir uns auch bewusst nach Gott ausstrecken und das körperlich wie auch mit unserer Stimme deutlich machen, Gott, ich sehne mich nach dir, ich sehne mich nach Rettung, ich sehne mich nach Veränderung, nach Freiheit. Also warum können wir nicht unseren biblischen Vorbildern dahingehend auch folgen und ein weites Herz haben? Es geht, glaube ich, nicht darum, einfach alles nur umzusetzen und einfach alles zu integrieren, sondern es muss auch zu mir passen. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, wir müssen einen weiten Blick dafür bekommen, wie Gott angebetet werden möchte. Und wie wir Gott anbeten können. Epheser 3, Vers 14. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Ist natürlich jetzt aus dem Kontext gerissen im Epheserbrief. Aber Paulus sagt, wenn ich mir das alles vor Augen führe, was Jesus für mich getan hat, was Gott getan hat, wer Gott für mich ist, dann kann ich nicht anders als niederzuknien. Das, was ich gerade in dem Beispiel sagte, ich glaube, es ist so gut, wenn wir lernen, uns auch vor unserem Gott mal niederzuknien. Und zu überlegen, wann ist das vielleicht mal dran, Nicht, weil ich mal eine neue Disziplin definieren will in meinem Leben, sondern einfach, weil ich mich gerade so fühle. Weil ich vielleicht gar nicht mehr wirklich stehen kann und ich einfach nur auf die Knie fallen möchte vor meinem Gott. Ganz ehrlich, du musst nicht in jedem Moment, wenn du vor Gottes Thron trittst, stehen. Sondern Gott liebt es, wenn wir uns auf die Knie fallen lassen und sagen, meine Kraft reicht nicht. Ich möchte zu dir aufsehen. Ich muss bei dir ankommen. Eine andere Sache aus 2. Samuel, Kapitel 6. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinernen Priesterschurz. David konnte seine Emotionen nicht mehr in Zaum halten. Für ihn gab es nur noch eins: Mit allem, was ich geben kann, möchte ich Gott ehren. Und ganz ehrlich, so wie ich das gerade schon sagte, mein Zugang ist das nicht. Also einige von euch waren bei uns auf der Hochzeit und wenigstens die haben gesehen, dass Rhythmus nicht mir im Blut sitzt. Ja? Trotzdem haben wir es irgendwie durchgezogen. Aber es gibt Menschen, die einfach das mal rauslassen wollen. Und ich glaube, Gott ist bereit, das zu sehen und wertzuschätzen. Deswegen finde ich es auch faszinierend, wenn solche neuen Bibelschulen in dem Fall das einfach versuchen zu kultivieren, zu sagen, das ist eine Möglichkeit, wie wir Gott unsere Ehre geben können und ihm zeigen können, was er uns wirklich bedeutet, indem wir es in Bewegung, indem wir es in Tänzen auch nach außen tragen. Und David ist unser biblisches Vorbild. Und trotzdem, genau, muss, glaube ich, auch alles irgendwo in einen Rahmen gebunden sein. Anbetung, ich hoffe, das habt ihr mittlerweile so ein bisschen gefühlt, kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Aber ob es jetzt Tänze sind, ob es Zeugnisse sind, es ist gut, dass wir auch einen Rahmen finden. Eine weitere Anbetungsform ist, dass wir in Zungen beten können, dass Gott manchen Leuten diese Gabe schenkt. Und auch dort gibt Gott einen Rahmen, wie diese Anbetung aussehen kann, nämlich dass es eigentlich ja, übersetzt werden soll, bevor es einfach in die große Runde gegeben wird, weil das eher zu Verwirrung und zu Unsicherheit führen kann. Auch eine Form der Anbetung. Aber Gott gibt uns auch Hilfestellung, wie wir mit den einzelnen Dingen umgehen können. Ich möchte gern zum Schluss kommen und ich habe eine Frage an euch. Ich hatte das gerade schon mal einmal kurz so benannt. Wenn ihr an Anbetung denkt, an Lobpreis, und zwar an nicht nur einfach an Anbetung, sondern Anbetungskultur, Lobpreiskultur. Was verbindet ihr damit? Für mich ist Lobpreiskultur das, was wir so als normal empfinden, wenn es um Anbetung und Lobpreis geht. Was empfindest du als normal, wenn es um Anbetung geht? Und ich glaube, dass Gott uns da hineinführen will, dass wir ein weites Herz für all das bekommen, was ihm zur Ehre gereicht. Und was dieses Ziel hat, das, was Gott in unserem Herzen bewegt, nach außen zu tragen. Und ich wünsche mir, dass heute dieser Gottesdienst, aber auch die kommende Zeit für uns wirklich ein Moment der Neuausrichtung auch dahingehend ist, dass wir sagen, ja, ich wünsche mir, dass Gott groß gemacht wird. Und ich will von all dem, was Gott uns schenkt, bereichert werden. Und mein Wunsch ist, dass ich hier während unseres Lobpreises schweigend sitzen kann, mich vornüberbeugen kann und in der Stille letztlich vor Gott kommen kann und neben mir jemand steht und mit ausgestreckten Händen und aus vollem Hals Gott lobt. Dass wir da eine Freiheit erleben, das wirklich ja, überall einfließen zu lassen. In unsere Gottesdienste, in unsere Gruppen, auch in unseren Alltag. Dort einfach wirklich in die Anbetung zu kommen. Ich träume davon, dass Gott uns unsere Ängste und unsere Vorbehalte nimmt, sondern uns vielmehr zeigt, was heißt das, in einem Geist und in der Wahrheit, also der Erkenntnis Gottes, unterwegs zu sein. In dem unterwegs zu sein, was uns alle eint als Christen. Denn das ist der wahre Herzschlag Gottes. Das ist das, was er sich unter Anbetung vorstellt. Im Geist und in der Wahrheit ihm zu begegnen. Und ich glaube, dass es mutige Schritte braucht und auch immer wieder eine neue Reflexion, auch von uns allen, damit sich eine Kultur auch etablieren kann, damit Kultur auch wirklich einziehen kann, zur DNA einer Gemeinde gehört. Und da muss jeder daran mitwirken. Und sich jeder selbst fragen, was heißt für mich Anbetung? Wie erlebe ich diese intensiven Momente von meinem Gott? Und ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann sind wir eine Gemeinde, die an dem Herzschlag Gottes ganz nah dran ist, weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wahre Anbeter aufstehen und ihm die Ehre geben. Ich möchte gerne mit uns beten, dass wir genau alle in dieses Fragen, in dieses Denken hineinkommen. Wie sieht mein Kennenlernprozess mit Gott aus? Wie sieht mein Platz aus in diesem Entwickeln einer Anbetungskultur in meiner Gemeinde? Und wie sieht das auch in meinem persönlichen Leben, meiner persönlichen Beziehung zu Jesus aus? Wie lebe ich dort auch Anbetung? Wie zeige ich dort, dass Gott mir wirklich wichtig ist und dass ich seine Größe immer wieder hochheben möchte? Lasst uns doch miteinander aufstehen. Lasst uns miteinander dafür beten, dass das mehr und mehr Einzug erhält in unserem Leben. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir hier versammelt sind mit so vielen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns immer wieder neu begegnest in einer Form, die uns begeistert. In einer Form, die uns immer wieder dahin bringt, dass unser Herz bewegt wird und dass wir dir einfach Danke sagen wollen, dass wir dich loben wollen, dass wir dir Lieder singen wollen. Nicht um der Lieder willen, sondern weil wir dich lieben, Jesus. Jesus, es ist Teil unseres Auftrages, eine tiefe Liebesbeziehung zu dir zu führen. Lass uns das auch mit einem angemessenen Anbetungsstil tun. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auch Anbetung ganz neu wieder erleben, entdecken, vertiefen, als den Moment, wo wir einfach vor dich treten. Ob mit erhobenen Händen, auf den Knien, tanzend oder einfach singend. Jesus Christus, dir allein sei die Ehre. Und ich bitte dich darum, dass du uns frei machst von allen Grenzen in unserem Kopf, allen Vorbehalten, allem Schlechtdenken über andere, sondern dass wir einfach das Herz sehen, mein eigenes Herz und das Herz des anderen, was zu dir sprechen will. Und dass uns das der eigentliche Antrieb ist, wenn wir dir gegenübertreten. Hab Dank dafür. Amen.